Herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir nehmen uns heute gemeinsam den aktuellen Landesbericht 2025 zu den Thüringer Kompetenztests vor.
Mhm.
Unsere Quelle ist der offizielle Bericht der Friedrich-Schiller-Universität Jena, die diese Auswertung im Auftrag des Thüringer Bildungsministeriums erstellt hat.
Genau.
Unsere Mission für Sie? Wir filtern mal die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem doch recht umfangreichen Papier heraus.
Ja.
Was läuft gut? Wo hakt es vielleicht? Und was bedeutet das eigentlich alles? Wir schauen uns an, wer teilnimmt, wie die Ergebnisse aussehen, wie Lehrkräfte die Tests nutzen und welche spannenden digitalen Entwicklungen es da gibt.
Mhm.
Aber fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Was sind diese Kompetenztests überhaupt?
Ja, also das sind jährliche Tests, verpflichtend für alle staatlichen Schulen in Thüringen.
Okay.
Wichtig ist, das sind keine klassischen Prüfungen, so im Sinne von Noten, sondern eher Diagnoseinstrumente.
Diagnoseinstrumente. Mhm.
Genau. Es geht darum zu verstehen, wo Schülerinnen und Schüler in den Kernfächern, also Deutsch, Mathe, erste Fremdsprache, wo die gerade stehen.
Verstehe.
Und diese Daten, die sind dann eine wichtige Grundlage für die Schulentwicklung, fließen aber auch in landesweite Initiativen ein, wie zum Beispiel das Startchancenprogramm.
Ah ja, das habe ich gehört.
Da geht es ja darum, die Chancengerechtigkeit zu verbessern.
Okay, verstanden. Diagnose statt Prüfung, das ist schon mal wichtig. Dann lassen Sie uns doch mal reinschauen, was der aktuelle Bericht uns da so verrät.
Gerne.
Fangen wir vielleicht mit dem großen Ganzen an. Wer macht da überhaupt mit und wie läuft das ab? Gibt's da Trends?
Absolut. Getestet wurden im letzten Schuljahr die Klassenstufen 3, 6 und 8.
Mhm.
In Klasse 6 war es ein bisschen besonders. Da konnten die Schulen wählen, ob sie Deutsch, Mathe oder Englisch testen. Mindestens eins davon war aber Pflicht.
Okay.
Und insgesamt waren das fast 53.000 Schülerinnen und Schüler aus 775 Schulen.
Wow, das ist schon eine Hausnummer.
Ja, das ist es.
Und wie wird getestet? Also Papier oder digital? Ich habe gehört, da tut sich einiges.
Ja, genau, da tut sich richtig was. Der Trend zum Online-Test, der ist unübersehbar.
Mhm.
Der hat sich im Vergleich zum Vorjahr nochmal deutlich verstärkt. Also um etwa 15 Prozentpunkte ist der Anteil gestiegen.
15 Prozentpunkte, okay.
Ja, in den Klassen 6 und 8 machen jetzt schon rund 3/4 der Schülerinnen und Schüler die Tests am Computer.
3/4?
Ja, und der Französisch-Test in Klasse 8, der lief sogar komplett digital. Das spart natürlich enorm Aufwand bei der Auswertung, klar.
Das glaube ich. 3/4 ist echt beachtlich. Aber was ist mit den Jüngsten? Klasse 3 online, geht das denn schon?
Das war dieses Jahr neu, dass es auch für die Grundschulen ein Online-Angebot gab.
Ah, okay.
Die Teilnahme war hier aber mit 13% noch, eher zögerlich.
Eher verhalten, ja.
Genau. Viele Schulen wollten da wohl erstmal abwarten, vielleicht Erfahrungen sammeln.
Kann ich verstehen.
Aber, und das ist wichtig, zur Vorbereitung gab es einen Online-Übungstest. Und der kam laut Bericht super an.
Aha. Das ist gut.
Ja, die Lehrkräfte fanden es sehr hilfreich, dass die Kinder vorher schon mal das Einloggen üben konnten oder das Scrollen, Texte eingeben, solche Sachen.
Ja klar, die Basics.
Das scheint also wirklich ein wichtiger Baustein zu sein, um da die Hürden abzubauen.
Klingt sehr sinnvoll. Bevor wir jetzt gleich zu den Ergebnissen kommen, gab es bei der Teilnahme sonst noch was Auffälliges? Sie erwähnten vorhin die Wahlmöglichkeit in Klasse 6.
Genau. Da war es ganz interessant zu sehen, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass sich die Schulen oft entweder nur für Mathe entschieden haben.
Ah ja?
Oder gleich alle drei Fächer getestet haben, also Deutsch, Mathe und Englisch.
Ach, entweder nur Mathe oder das volle Programm quasi.
Sozusagen, ja. Das lässt halt vermuten, dass es da unterschiedliche Strategien gibt. Manche fokussieren vielleicht auf einfach, wo sie denken, da ist der Bedarf am größten. Andere wollen lieber den Rundumschlag.
Verstehe. Spannend. Dann kommen wir doch mal zum Kernstück, den Ergebnissen. Wie schneiden Thüringens Schülerinnen und Schüler denn so ab? Gibt's da ein klares Bild?
Ein ganz klares Bild ist schwierig, muss man sagen, weil die Ergebnisse naturgemäß sehr breit streuen. Das ist ja auch gewollt.
Okay.
Die Tests sind ja so gebaut, dass sie sowohl für schwächere als auch für stärkere Schülerinnen und Schüler Aufgaben bieten.
Mhm, Differenzierung.
Genau. Man sieht in den Grafiken vom Bericht auch, dass die Punkte sich über die ganze Skala verteilen. Wichtiger als so ein einzelner Durchschnittswert ist daher oft der Blick auf bestimmte Gruppen oder Vergleiche.
Und da wird es wahrscheinlich richtig interessant, wenn man die verschiedenen Schularten vergleicht, oder? also Gymnasium versus Regelschule, die ja in Thüringen doch ein wichtiger eigener Schultyp ist?
Exakt, das ist der Punkt. Der Bericht nutzt dafür sogenannte Perzentilbänder.
Oha, Perzentilbänder?
Ja, das klingt erstmal technisch, aber stellen Sie es sich einfach wie eine Art Rangliste vor.
Okay.
Man schaut, welche Punktzahl zum Beispiel die besten 75% der Schüler einer bestimmten Schulart erreichen. Und da zeigen sich dann teilweise, ja, massive Unterschiede.
Aha. Zum Beispiel?
Nehmen wir mal den Deutschtest in Klasse 6. Da ist es so, ein Gymnasiast, der gerade so besser ist als das schwächste Viertel seiner Mitschüler am Gymnasium,
ja,
der schneidet immer noch besser ab als fast 3/4 aller Schülerinnen und Schüler an den Regelschulen.
Puh, das ist deutlich. Das heißt ja, die Leistungsniveaus überlappen sich da kaum noch?
Das ist schon krass. Und im Deutschtest der Klasse 8, da ist die Schere sogar noch größer.
Noch größer?
Ja. Da liegt dieser Punkt, also das 25. Perzentil der Gymnasien, das schwächste Viertel sozusagen, deutlich über dem Punkt, den die besten 25% der Regelschüler erreichen. Also über dem 75. Perzentil der Regelschule.
Wow.
Ähnliche Unterschiede, wenn auch nicht immer ganz so extrem ausgeprägt, sieht man auch in Mathe und Englisch.
Das sind ja schon bemerkenswerte Zahlen. Das wirft natürlich sofort Fragen auf, oder? Wie fair ist das System? Wie aussagekräftig sind da noch die Übergangsempfehlungen nach der Grundschule? Bewertet der Bericht das denn auch?
Nein, also der Bericht liefert hier vor allem die Daten und stellt diese Unterschiede sehr klar dar.
Okay.
Die bildungspolitische Bewertung oder die tiefere Interpretation, die überlässt er bewusst anderem.
Verstehe, er liefert die Munition sozusagen.
So kann man es sehen, ja. Aber genau diese Daten sind es ja, die solche wichtigen Diskussionen dann anstoßen können und auch sollen.
Man kann ja nicht nur die Gesamtleistung anschauen, sondern, Sie sagten es, auch einzelne Aufgaben. Richtig, was bringt das denn?
Ja, genau. Der Bericht schlüsselt auch auf, wie schwierig einzelne Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler waren.
Mhm.
Das ist dann vor allem für die Lehrkräfte total spannend. Die sehen ganz konkret, welche Aufgabentypen, also zum Beispiel reines Wiedergeben von Wissen oder eher das Herstellen von Zusammenhängen oder Reflektieren. Welche fallen leicht? Wo gibt es Probleme?
Ja, das ist praktisch.
Und im Fremdsprachenunterricht sind die Aufgaben ja auch diesen Niveaustufen nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen zugeordnet. Also A1, A2, B1 und so weiter.
Ah, okay.
Auch da bestätigen sich natürlich die Leistungsunterschiede zwischen den Schularten, wenn man sich die einzelnen Aufgaben anschaut.
Okay. Die Ergebnisse zeigen also deutliche Unterschiede und liefern auch Detailinfos für die Lehrer. Aber jetzt die große Frage. Wie kommen diese Tests denn bei den Lehrkräften selbst an? Werden die Ergebnisse überhaupt genutzt? Das ist ja entscheidend.
Das ist eine der Kernfragen, ja, die der Bericht beleuchtet. Schauen wir erstmal auf die nackten Zahlen, die Downloads.
Mhm.
Die Sofortrückmeldungen direkt nach dem Test, die werden sehr gut genutzt. Da liegt die Downloadquote stabil bei etwa 90%.
Das ist ja gut.
Ja. Richtig auffällig ist aber der Anstieg bei den Berichten, die einen Vergleich mit dem Landesdurchschnitt ermöglichen.
Ah.
Die wurden deutlich häufiger runtergeladen als im Vorjahr. Teilweise über 20% mehr. Vor allem Gymnasien scheinen an diesem Landesvergleich sehr interessiert zu sein.
Das klingt ja erstmal positiv. Mehr Interesse an Vergleichsdaten ist ja nicht schlecht. Aber heißt es auch, dass die Ergebnisse dann wirklich im Unterricht ankommen, beim einzelnen Schüler?
Tja, und genau hier kommt das große Aber.
Oh.
Die Berichte, die wirklich auf einzelne Schülerinnen und Schüler zugeschnitten sind, also die individuellen Rückmeldungen, die werden erstaunlich selten genutzt.
Wie selten?
Nur in gut der Hälfte der Klassen, für die überhaupt ein Klassenbericht abgerufen wurde, hat man sich auch die Mühe gemacht, die individuellen Schülerberichte runterzuladen. Also etwa 52%.
Nur die Hälfte?
Ja. Und an den Regelschulen ist die Quote mit 44% sogar noch niedriger.
Hui.
Und das lässt einen schon aufhorchen und wirft natürlich die Frage auf, wie stark die Ergebnisse dann wirklich für die individuelle Förderung genutzt werden können oder genutzt werden.
Das überrascht mich jetzt doch. Man hat die Daten, die Diagnoseinstrumente, aber nutzt sie dann nicht für den einzelnen Schüler. Woran könnte das denn liegen? Hat der Bericht da Ideen?
Also direkte Antworten liefert der Bericht dazu nicht, aber man kann natürlich spekulieren.
Mhm.
Vielleicht fehlt schlicht die Zeit im doch sehr vollen Schulalltag, sich damit intensiv auseinanderzusetzen.
Ja, das alte Lied.
Genau. Vielleicht werden die Berichte auch als zu komplex empfunden, wer weiß. Interessant ist hier aber auch, dass Grundschullehrkräfte die Tests generell als nützlicher bewerten.
Ach wirklich?
Als die Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen, also an Regelschulen und Gymnasien.
Woran machen die Lehrkräfte diese Nützlichkeit denn fest? Wird das auch abgefragt?
Ja, die Nützlichkeit wird jährlich abgefragt. Dieses Jahr gab es fast 5000 Bewertungen dazu.
Wow.
Generell wird die Passung zum Lehrplan am besten bewertet. Also die Lehrkräfte finden meistens schon, dass die Inhalte okay sind.
Mhm.
Am kritischsten sehen sie aber die Nützlichkeit für die allgemeine Schulentwicklung. Da sind die Bewertungen oft eher so im mittelmäßigen Bereich, also über 3,0 auf der Skala von 1 bis 5.
Okay, also für den eigenen Unterricht ja, für die Schule als Ganzes eher, naja.
So ungefähr. Und einen interessanten Ausreißer gab es dieses Jahr beim Deutschtest in Klasse 8.
Ja.
Der wurde in allen Nützlichkeitsaspekten deutlich schlechter bewertet als sonst und auch schlechter als die anderen Tests.
Woran lag das?
Der Bericht vermutet, das könnte daran liegen, dass diesmal Zuhören und Sprachgebrauch getestet wurden, statt wie im Jahr davor das Lesen.
Ah.
Und das wurde vielleicht von den Lehrkräften als, naja, weniger zentral oder weniger nützlich für ihren Unterricht empfunden.
Verstehe. Aber generell scheint es ja doch eine gewisse Kluft zu geben zwischen dem Potenzial dieser Tests und der tatsächlichen Nutzung im Detail, gerade an den weiterführenden Schulen. Gibt es denn Ideen, wie man das verbessern kann? Wie man die Lehrkräfte da besser abholt?
Ja, absolut. Der Bericht und die Macher der Tests an der Uni Jena, die denken da intensiv drüber nach. Ein Hebel ist natürlich die weitere Digitalisierung, um den Aufwand zu reduzieren.
Logisch.
Und da gibt es eine wirklich, wie ich finde, sehr spannende Entwicklung. Künstliche Intelligenz, die bei der Bewertung hilft.
Moment, KI in der Schule. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Korrigiert die KI jetzt die Aufsätze oder was?
Nicht ganz. Aber es geht schon in die Richtung. Es geht um die offenen Antwortformate.
Okay.
Also da, wo Schüler selbst was hinschreiben müssen. Keine Multiple-Choice-Aufgabe. Hier wurde ein KI-Modell namens TinyBird erprobt.
TinyBird? Mhm.
Das wurde in Zusammenarbeit mit dem DIPF, dem Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung, in Frankfurt entwickelt.
Und was macht dieses TinyBird?
Also, wenn eine Lehrkraft die Antworten online bewertet, macht die KI einen Vorschlag. Ist diese Schülerantwort eher als richtig oder eher als falsch zu werten?
Aha.
Dieser Vorschlag wird dann aber nur ganz dezent mit so einem kleinen Zauberstab-Symbol angezeigt.
Ein Zauberstab? Ernsthaft?
Ja. Und die Lehrkraft kann diesen Vorschlag dann annehmen oder einfach ignorieren. Die Entscheidung liegt immer beim Menschen.
Klingt ja fast nach Science Fiction, der Korrekturzauberstab. Und kam das gut an bei den Lehrkräften? Hat der Zauberstab funktioniert?
Offenbar ja, erstaunlich gut. Über 2200 Lehrkräfte wurden dazu befragt.
Hm.
Erstmal 70% haben diese Vorschläge überhaupt bemerkt. Die tauchten auch erst auf, nachdem man schon ein paar Antworten selbst bewertet hatte. Das war wohl Absicht.
Okay.
Und von denen, die sie bemerkt haben, fanden sage und schreibe 90% sie hilfreich.
90%? Das ist ja enorm.
Ja. Die Hauptgründe, die genannt wurden, Arbeitserleichterung, klar, Zeitersparnis. Und es gibt auch eine gewisse Sicherheit bei der Bewertung, so als zweite Meinung quasi.
Verstehe.
Die Qualität der Vorschläge selbst wurde im Schnitt mit der Schulnote 2 bewertet.
Hm.
Also ziemlich gut.
Das ist ja wirklich erstaunlich positiv. Gab es denn gar keine Kritikpunkte? Klingt ja fast zu gut.
Doch, doch. Natürlich gab es auch Kritik. Die KI macht halt auch mal Fehler. Das wurde genannt.
Ah ja.
Das heißt, man muss als Lehrkraft trotzdem drüber schauen und kontrollieren, was die Zeitersparnis dann manchmal wieder etwas relativiert.
Klar.
Und bei ganz kurzen, eindeutigen Antworten fanden es manche auch schlicht überflüssig, da noch einen KI-Vorschlag zu bekommen.
Logisch.
Aber das Gesamtbild ist schon klar positiv. Die Quintessenz ist, KI kann sinnvoll unterstützen, aber die Lehrkraft bleibt der Chef oder die Chefin im Ring. Das ist wichtig.
Okay, die KI als Helferlein, das ist eine interessante Entwicklung. Aber neben der KI, welche anderen Hebel sieht der Bericht denn noch, um den Nutzen der Tests insgesamt zu erhöhen? Es geht ja nicht nur um Zeitersparnis bei der Korrektur.
Genau, das ist der Punkt. Der Bericht nennt das Stellschrauben.
Mhm.
Eine ganz wichtige ist, mehr Wissen darüber verbreiten, was die Tests eigentlich sollen und was sie nicht sollen. Eben Diagnoseinstrumente, keine Prüfungen zur Benotung.
Ja, das hatten wir am Anfang.
Genau, eine andere Schraube. Bessere praktische Unterstützung für den Unterricht. Also konkrete Materialien oder vielleicht auch ein besseres Timing der Rückmeldungen, damit sie passgenauer im Unterricht eingesetzt werden können.
Mhm.
Und dann, ganz zentral, ist die Haltung. Die Einstellung zu den Tests.
Was meinen Sie damit?
Naja, weg von dieser Angst, kontrolliert oder bewertet zu werden, hin zu einer positiveren Feedback-Kultur in den Schulen.
Leichter gesagt als getan wahrscheinlich?
Sicher. Das heißt aber konkret, mehr Teamarbeit bei der Auswertung, statt dass jeder Lehrer das allein für sich macht. Und vor allem Zeit schaffen für die Reflexion über die Ergebnisse im Kollegium.
Das klingt aber wirklich nach einem größeren Kulturwandel, der nicht von heute auf morgen passiert. Gibt es da schon konkrete Projekte, die in diese Richtung gehen?
Ja, da gibt es was, um gerade die Rückmeldungen für die Lehrkräfte praxisnäher und nützlicher zu gestalten, läuft aktuell das Projekt TBA 3.
TBA 3?
Ja, das steht für Technology-Based Assessment. Daran ist auch die Uni Jena beteiligt, die ja auch die Kompetenztests macht.
Okay.
Und das Besondere daran ist, hier entwickeln Lehrkräfte gemeinsam mit IT-Experten und Didaktikern neue digitale Rückmeldeformate. Also wirklich von Praktikern für Praktiker.
Das klingt gut.
Ab Sommer 2026 sollen da erste Prototypen für alle Bundesländer zur Verfügung stehen. Und auch Thüringer Lehrkräfte aus der Sekundarstufe 1 und der Primarstufe arbeiten da aktiv mit.
Das ist doch mal eine vielversprechende Perspektive. Wenn wir das jetzt alles mal so zusammenfassen. Die Thüringer Kompetenztests sind fest etabliert, sie werden immer digitaler, nutzen sogar schon KI-Unterstützung bei der Auswertung. Die Ergebnisse selbst zeigen aber auch weiterhin doch recht große Leistungsunterschiede zwischen den Schularten.
Richtig, das sind so die Kernpunkte. Und die Herausforderungen bleiben natürlich auch bestehen.
Welche sehen Sie da vor allem?
Naja, zum einen die Frage, wie kommen die Ergebnisse wirklich besser bei den einzelnen Schülern an? Wie kann die individuelle Förderung gestärkt werden? Zum anderen die pädagogische Seite. Wie geht man sinnvoll mit dieser neuen Pflicht um, auch Kinder mit geringen Deutschkenntnissen teilnehmen zu lassen?
Ja, das erwähnten Sie.
Das kann für diese Kinder ja sehr frustrierend sein, wenn sie die Aufgaben kaum verstehen. Da braucht es eine gute Begleitung.
Mhm.
Und eben die große Frage, wie schafft man die nötigen Freiräume und diese angesprochene Kultur, damit Lehrkräfte die Daten auch wirklich für ihre Arbeit nutzen können und wollen? Die technischen Fortschritte sind das eine, die pädagogische Integration und Nutzung im Alltag, das ist oft das Schwierigere.
Was bedeutet das jetzt alles für Sie als Zuhörer? Nun, man sieht, diese Tests sind mehr als nur irgendwelche Zahlen in einer Statistik. Sie sind ein Fenster, wenn auch vielleicht kein vollständiges, in das Thüringer Bildungssystem.
Mhm.
Sie liefern Daten, die zeigen, wo Stärken, aber eben auch, wo Schwächen liegen. Und die Ergebnisse und die Debatten darum sind relevant. Egal, ob Sie nun Eltern sind, selbst im Bildungsbereich arbeiten oder einfach nur verstehen wollen, was sich in den Schulen so tut.
Genau. Und vielleicht nehmen Sie aus unserer heutigen Besprechung ja eine Frage mit, die auch der Bericht selbst, naja, zumindest implizit aufwirft und die Sie für sich weiterdenken können.
Ja, gerne.
Wir sehen auf der einen Seite ja faszinierende technische Möglichkeiten wie diese KI-Bewertungshilfe, die offenbar auch wirklich gut ankommt und Zeit spart.
Stimmt.
Gleichzeitig hören wir aber von den großen Schwierigkeiten, Kinder mit Sprachbarrieren fair einzubinden und von Lehrerkräften, denen schlicht die Zeit und manchmal vielleicht auch die Unterstützung fehlt, um Ergebnisse wirklich tiefgehend zu nutzen.
Ja.
Wohin sollte die Reise also stärker gehen? Worauf sollte der Fokus zukünftiger Entwicklungen vielleicht noch mehr liegen? Auf noch weiterer technologischer Optimierung, um vielleicht noch die letzte Minute bei der Korrektur rauszuholen? Oder braucht es nicht viel dringender Investitionen in die pädagogische Unterstützung, in Fortbildungen, in Zeitstrukturen, damit Lehrkräfte und Schüler besser mit dieser Vielfalt an Voraussetzungen und eben auch mit den Diagnoseergebnissen im Unterricht umgehen können? Technologie oder Pädagogik? Wo liegt die Priorität?
Das ist in der Tat eine wichtige Abwägung für die Zukunft. Vielen Dank, dass Sie uns bei dieser Analyse begleitet haben. Bis zum nächsten Mal.